Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio München. Zu viel Schwarz für eine transparente Behörde. Zu viele lächerliche Erklärungen der Verantwortlichen. Die Sitzungsprotokolle des RKI-Corona-Krisenstabes haben enorme Sprengkraft. Nur der Zünder fehlt. Üblicherweise hätte eine funktionierende öffentlich-rechtliche Presse die Dokumente freigeklagt, auf eine komplette Entschwärzung gedrungen und die Strippenzieher des politisch motivierten Angriffs auf die Freiheit und die körperliche Unversehrtheit der eigenen Bevölkerung vorgeführt. Die geschwärzten Stellen stehen sinnbildlich für die Schatten der Corona-Zeit. Sie stehen für das, was weiterhin nicht ausgesprochen wird. Für das Unrecht der Corona-Jahre, das von den Tätern bagatellisiert, weggelacht und geplappert wird. Das dürfen die immer noch. Die Philosophin Sylvie-Sophie Schindler hat zwischen den geschwärzten Teilen gelesen. Hören Sie in ihrem Text, warum eine Aufarbeitung nicht in die Corona-Täterhände gehört und warum eine wahrhaftige Aufarbeitung nicht nur unerlässlich, sondern auch deshalb so dringend geboten ist, weil die nächste Pandemie bereits geprobt wird. Sabrina Khalil hat den Text für uns eingesprochen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt. Oder Astrid Lindgren. Die Pippi-Langstrumpf-Erfinderin erkannte, was geschieht, wenn Menschen verstummen, wo sie besser reden sollten. Daher warnte sie wie folgt vor den Konsequenzen. Zitat: Es ist gefährlich, zu lange zu schweigen. Die Zunge verwelkt, wenn man sie nicht gebraucht. Mal nachgefragt, mag irgendwer mit einer verwelkten Zunge herumrennen? Oder mit den zahlreichen anderen Nebenwirkungen, die es haben kann, wenn man das beschweigt, was nicht beschwiegen werden darf? Fest steht, etwas geheim zu halten bleibt nie ohne Folgen. Man denke etwa daran, wie belastend Familiengeheimnisse sind. Das betrifft sowohl die, die sie tragen, und ebenso diejenigen, vor denen etwas verborgen bleibt. Während die einen ganz genau wissen, um was es geht, spüren die anderen zwar, dass da etwas ist, aber sie können es nicht richtig greifen. In der Folge fühlen sich die Betroffenen unter anderem irgendwie leer, werden schnell müde, haben depressive Verstimmungen, leiden unter Schlaflosigkeit, sind leicht reizbar, reagieren emotional über oder bilden psychosomatische Beschwerden aus, die chronisch werden können. Eine verwelkte Zunge haben eigentlich wie viele Menschen genau? Es liegt nahe, darüber nachzudenken, denn auch in der 83-Millionen-Republik Deutschland wird unangenehm viel geschwiegen. Oder es wird an dem, worum es eigentlich geht, so viel wie möglich vorbeigeplappert. Millionenfaches Unrecht, millionenfache Unmenschlichkeit, millionenfache Übeltaten sind geschehen in den Jahren der Pandemie. Doch man will nichts davon wissen. Also die nicht, die daran mitgewirkt haben, ob an vorderster politmedialer Front oder die immer noch Überzeugten im persönlich-privaten Umkreis. Allerspätestens seit der nun vorliegenden Protokolle des Robert-Koch-Instituts, der sogenannten RKI-Files, die von dem Online-Magazin Multipolar auf Basis des deutschen Informationsfreiheitsgesetzes herausgeklagt wurden, ist eine Verdrängung der zahlreichen coronapolitischen Vergehen im Grunde nicht mehr möglich. Aber siehe, es geschieht trotzdem. Dass man nicht geimpfte Menschen prügeln, in Lager stecken oder ihnen im Notfall medizinische Behandlung verweigern wollte, ist beispielsweise für Markus Lanz überhaupt kein Thema. Schon gar nicht interessiert ihn, dass die sogenannte Impfung zig Menschen sowohl krank gemacht als auch getötet hat. In seinen Talks macht der ZDF-Mann deutlich, dass er die Corona-Zeit, die für Millionen Menschen psychisch und physisch die Hölle war, rückblickend eigentlich ganz witzig findet, als wäre das alles nichts weiter als großes Kabarett gewesen. Er lacht darüber, dass es verboten war, sich auf Parkbänke zu setzen und dass Jogger genötigt wurden, Maske zu tragen, während sie entlang der Alster unterwegs waren. Ansonsten nickt er beflissen, wenn seine Talkgäste die rabiate, grundgesetzabstinente Pandemiepolitik mit den üblichen überstrapazierten Phrasen bagatellisieren, wie »Wir haben überzogen« und »Wir haben es nicht besser gewusst«. Das einzige Zugeständnis, das dann noch kommt, bezieht sich auf die Schulschließungen. Und auf die Schulschließungen. Und außerdem noch auf die Schulschließungen. Als neulich Journalist Nikolaus Blome im Talk zu Gast war, der wie Sarah Bosetti und Jan Böhmermann zum Club der eifrigen Mainstream-Hetzer gehörte, redete Lanz dessen Beteiligung an der Diffamierungsschlacht gegen Nichtgeimpfte klein. Blome hatte damals wie folgt appelliert, Zitat, »Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.« Während Lanz das Statement erneut vorlas, wirkte er amüsiert. Am Schluss entwischte ihm ein kleiner Lacher. Dass sie Kritiker der Pandemiepolitik ebenso wenig ernst nimmt, demonstrierte auch die ebenfalls anwesende Katrin Göring-Eckardt. Die Grünen-Politikerin sprach mit subtilem Hohn von, Zitat, einer Minderheit, die besonders empfindlich ist und die lediglich, Zitat, Stimmung gegen die Demokratie machen wolle. Nicht zu Wort kam Paul Schreier. Was daran liegt, dass er überhaupt nicht eingeladen war. Dabei müsste der Journalist, wenn journalistische Standards noch relevant wären, aktuell einer der gefragtesten Interviewgäste sein und von Talkshow zu Talkshow gereicht werden. Ihm nämlich, er ist einer der beiden Herausgeber des Multipolar-Magazins, ist zu verdanken, dass die RKI-Files, die mehr als 200 Sitzungsprotokolle von Januar 2020 bis April 2021 fassen, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Die etwa 2500 Seiten wurden von einer vom RKI beauftragten Kanzlei großzügig geschwärzt. Doch das, was zugänglich ist, hat bereits genug Sprengkraft. Offenkundig wurde während der Pandemie nicht evidenzbasiert entschieden, sondern künstlich hoch eskaliert, weil politisch und wohl auch militärisch so gewollt. Die lesbaren Passagen geben unter anderem Zeugnis darüber, dass die RKI-Verantwortlichen von Anfang an wussten, dass die verordneten Maßnahmen nichts bringen oder sogar schaden. Sie haben also das wissenschaftlich erarbeitet, was Maßnahmenkritiker zur Sprache brachten, wofür aber eben jene Maßnahmenkritiker diffamiert wurden. Sowohl die Wirksamkeit von Lockdowns als auch die des Tragens von FFP2-Masken werden darin abschlägig beurteilt. Und am 19. März 2021 hielt man fest, das Hauptrisiko, an Covid-19 zu sterben, sei das Alter. Man wusste also zu Beginn der Impfkampagne, dass Kinder und junge Menschen von dieser Krankheit überhaupt nicht betroffen sind. Zudem wurde konstatiert, Zitat, Covid-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Zitat Ende. Auch die sogenannten Impfungen, allen voran AstraZeneca, wurden kritisch eingestuft, ihre Wirksamkeit infrage gestellt. Die diesbezüglichen Informationen sind übrigens besonders umfassend geschwärzt. Bereits am 8. Januar 2021, also nur knappe 2 Wochen nach Start der Impfkampagne, diskutierte man intern, ob man sich, Zitat, vom Narrativ der Herdenimmunität durch Impfung verabschieden solle. In Bezug auf die Verhinderung von Infektionen lagen damals laut Notiz, Zitat, bei mRNA-Impfstoffen nur Daten aus Tierversuchen vor. Der Krisenstab war sich nicht darüber klar, ob oder wie das Ziel Herdenimmunität zu erreichen sein würde. Trotzdem wurde das nicht nach außen kommuniziert. Im Gegenteil. Bekanntlich wurde massiv hochgefahren und Druck aufgebaut. Herdenimmunität war der Slogan der Stunde. Ein regelrechter Überbietungswettbewerb fand statt. Ausgehend von der zunächst vorherrschenden Alpha-Variante sollte laut RKI eine Impfquote von 80% erreicht werden, dann wurde wegen der Delta-Variante auf 85% erhöht. Zugleich war damals schon in einer Studie des RKI nachzulesen, dass es, Zitat, selbst bei einer 100-prozentigen Impfquote nicht gelingen könnte, den Erreger zu eliminieren. Jeder, der es wissen wollte, konnte wissen, dass die sogenannte Impfung keine sterile Immunität aufbietet und also Herdenimmunität nicht möglich ist. Sogar im ZDF lief dazu ein Beitrag, es war im November 2020, in dem Eleanor Riley, Professorin für Immunologie von der Universität Edinburgh, darauf verwies, dass Herdenimmunität durch die Covid-19-Impfung nicht erreichbar ist. Zitat: Vergessen wir den Schutz der Massen. Die unermüdliche Alena Büchs machte trotzdem Werbung für Bratwürste, man eskalierte weiter und weiter. BAP-Chef Wolfgang Niedecken wandte sich unter der kölschen Überschrift »Ens im Vertraue« an die Fans mit der Bitte, Zitat, »in eurem Bekanntenkreis, an eurer Arbeitsstelle, wo auch immer, dafür zu werben, zur Herdenimmunität beizutragen.« Howard Carpendale tönte, es sei, Zitat, »die Impfung die einzige und endgültige Lösung, um raus aus der Pandemie zu kommen.« Eine ganze Gesellschaft wurde also von allen Seiten auf etwas eingeschworen, was keine medizinische Grundlage hatte. Keine überraschende Erkenntnis für alle, die genau hingehört hatten, dass es sich um eine politische Pandemie handelte, war nämlich offen kommuniziert worden. Angela Merkel sagte bei einer Bundespressekonferenz im Januar 2021 in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, Zitat, es gibt politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun. Die RKI-Files bieten also genug Stoff für fette Schlagzeilen. Doch erstmal geschah in den etablierten Medien nichts. Der Nordkurier machte endlich den Anfang. Es folgte eine ZDF-Kommentatorin, die von einer möglichen politischen Sprengkraft schrieb. Das allerdings erst 4 Tage, nachdem die RKI-Files längst zu den Hauptthemen in den sozialen Medien gehörten. Die ARD widersprach schließlich dem ZDF und redete von einem Skandal, der keiner ist. Die FAZ schrieb, die veröffentlichten Protokolle, Zitat, unterstützen nur diejenigen, die an eine Verschwörung glauben wollen. Denken die Leitmedien, die die Pandemiepolitik massiv mitbefeuert haben, dass sie ihren Kopf tatsächlich aus der Schlinge ziehen können, indem sie so tun, als hätten die RKI-Files keine Relevanz, beziehungsweise seien lediglich Querdenker-Kram? Ihre Reaktionen machen nur umso deutlicher, dass sie in Sachen Corona weiterhin Arbeitsverweigerung betreiben. Denn wahr ist nun mal auch, niemand von ihnen, kein Spiegel, keine Zeit, keine Süddeutsche Zeitung, hat die Offenlegung der Protokolle eingeklagt. Und niemand von ihnen lehnt sich nun auf gegen die rund 1000 Schwärzungen, die vorgenommen wurden, und fordert Transparenz ein. In einigen Berichten heißt es nur, Zitat, am 6. Mai 2024 zieht Multipolar vor das Berliner Verwaltungsgericht, um eine vollständige Protokolleinsicht ohne Schwärzungen zu erwirken. Was so klingt, als ginge sie das im Grunde gar nichts an, als sei das einzig die Sache von Multipolar. Nun hat ausgerechnet Karl Lauterbach kundgetan, sich der Schwärzungen anzunehmen. Der deutsche Bundesgesundheitsminister, der keine Talkshow ausließ, um unüberbietbare Corona-Panik zu verbreiten und die Impfpflicht massiv voranzutreiben, will nach eigenen Aussagen demnächst eine, Zitat, weitestgehend entschwärzte Fassung veröffentlichen lassen. In Interviews verspricht er einerseits, Zitat, maximale Transparenz, verweist aber zugleich darauf, dass man prüfen müsse, welche Passagen, Zitat, unbedingt geschwärzt bleiben müssten. Was denn nun? Der selbsternannte Transparenzheld schränkt ein, dass die Persönlichkeitsrechte der RKI-Krisenstabsteilnehmer oder Dritter nicht verletzt werden dürfen und also das RKI jeden um Erlaubnis bitten müsse, der in den Protokollen genannt wird oder dessen Interessen genannt werden, dass die Entschwärzung erfolgen könne. Alleine diese Argumentation zeigt, dass Lauterbach eine Fehlbesetzung ist, um hier tätig zu werden. Zudem wird bekanntlich ein gemeinsames Süppchen gekocht. Man könnte auch von Befangenheit sprechen, da das RKI ja dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt ist. Nächste Verschleierungen sind also ebenso möglich wie das plötzliche Verschwinden von ausgerechnet den geschwärzten Akten. Man erinnere sich nur an die verschollenen Laptops in Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal, in den Bundeskanzler Olaf Scholz involviert ist. Maximales Misstrauen ist also angebracht. Oder sind das etwa böse Unterstellungen? So oder so. Auf Persönlichkeitsrechte von Menschen zu verweisen, die in Regierungsentscheidungen einbezogen waren, noch dazu in derart tiefgreifende, geht entschieden zu weit. Die Benennung der Verantwortlichen ist von überragendem öffentlichem Interesse, damit ist jegliche Privatheit ausgeschlossen. Anders gesagt, wer unbedingt anonym bleiben möchte, halte sich besser von staatlichen Krisenstäben fern. Solange die Schwärzungen existieren, geben sie naturgemäß Anlass zu Spekulationen. Das größte Rätselraten dreht sich um die Person, die nach dem Wochenende des 14. und 15. März 2020 die Anordnung gab, die Pandemie von mäßig auf hoch zu stufen und das ohne wissenschaftliche Grundlage, sondern einzig basierend auf dem Vermerk, es soll diese Woche hochskaliert werden. Der Name der Person ist geschwärzt. Karl Lauterbach behauptet, es handle sich um einen Mitarbeiter des RKI. Nach anderer Einschätzung, auch von Datenanalyst Tom Lausen, ist sehr viel wahrscheinlicher, dass Hans-Ulrich Holtherm der ominöse Signalgeber gewesen sein könnte. Also ein hochrangiger Militär, der nur wenige Tage vorher, nämlich am 1. März 2020, zum Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium berufen und bereits Ende Mai zum Generalstabsarzt befördert wurde. Er leitete den Krisenstab Corona-Pandemie und zudem den gemeinsamen Krisenstab BMI-BMG-Covid-19. Und zwar gemeinsam mit dem Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit des Bundesinnenministeriums. Was hat es zu bedeuten, dass ein hochrangiger Soldat, übrigens bestens vernetzt mit WHO und NATO, die Befehlsgewalt über diese Krisenstäbe ausübte? Auch beim Corona-Untersuchungsausschuss in Berlin-Brandenburg gab der während der Pandemie verantwortliche RKI-Chef Lothar Wieler an, dass er Anordnungen von Holtherm befolgt habe. Daher stellt sich nicht nur die Frage, welche Rolle die Politik spielte, sondern auch, inwieweit das Militär den ganzen Pandemieablauf koordinierte. Wer waren wirklich die Strippenzieher, wenn wissenschaftliche Evidenz nachweislich kaum bzw. gar nicht beachtet wurde? Es müssen nun Namen her. Solange Rumpelstilzchen um sein Feuer tanzt und rufen kann, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß, kann es das unbehelligt tun. In seinem Namen liegt die Macht des Rumpelstilzchens. Sie wird erst gebrochen, als der Name laut genannt wird. Nachzulesen im Märchen der Gebrüder Grimm. Nichts gegen Märchen. Aber es braucht keine Nächsten. Zumindest nicht in Bezug auf die sogenannte Pandemie. Und daher brauchte es auch kein nächstes »Wir haben es nicht besser gewusst«. Natürlich stimmt nicht, dass die Politik völlig überrascht und überfordert war angesichts eines angeblich neuartigen Virus. Was wäre das auch für eine Regierung, die sich nicht vorausschauend wappnet gegen Bedrohungsszenarien und Katastrophen? Tatsache ist, die Pandemieakteure haben brav ihre Hausaufgaben gemacht. Etwa durch die Teilnahme bei Planspielen, die weltweit seit mindestens 20 Jahren stattfinden. Das im Oktober 2019 abgehaltene Event 201 war eines davon. Veranstaltet wurde es vom Johns Hopkins Center for Health Security, der Bill & Melinda Gates Foundation und dem World Economic Forum. Dort wurden, wie auf einer Folie für den Ablauf der Corona-Pandemie, alle Schritte bis hin zum Umgang mit Demonstranten und Fake News durchgespielt. Auch sonst gab es in den vergangenen 2 Jahrzehnten Dutzende von Simulationen und Analysen, die die Risiken von Pandemien aufzeigten und auf Lücken in den Fähigkeiten von Regierungen und Organisationen auf Pandemien zu reagieren hinwiesen. Wer mehr zu dem Thema lesen will, dem sei das längst erschienene Buch »Chronik einer angekündigten Krise« empfohlen. Es stammt übrigens von jenem Paul Schreier, der auch die RKI-Files herausklagte. Allein die Spiele sind längst nicht vorbei. Im Oktober 2022 wurde Catastrophic Contagion durchgeführt. Das Planspiel fand in Brüssel statt und wurde nicht nur von Bill Gates organisiert, sondern er nahm auch persönlich daran teil. Das ist neu. Andere Planspiele hat der selbsternannte Philanthrop bis dahin ausschließlich finanziell unterstützt. Die sogenannte außerordentliche Teilnehmergruppe bestand außerdem aus 10 derzeitigen und ehemaligen Gesundheitsministern und hochrangigen Gesundheitsbeamten aus dem Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapur, Indien und Deutschland. Man spielte ein Szenario einer Pandemie in 2 lateinamerikanischen Staaten durch. Dieses Mal mit einer besonders hohen Sterblichkeitsrate, wobei vor allem Kinder und Jugendliche von der Krankheit betroffen wären. Der Name des auftretenden Virus, Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025, also schweres epidemisches Enterovirus-Atemwegssyndrom, kurz SEERS. Auf der offiziellen Internetseite heißt es unter anderem, dass bei künftigen Pandemien mit noch größeren Störungen durch Desinformation zu rechnen sei. Nicht nur die WHO, sondern auch die einzelnen Länder müssten sich daher vorbereiten, diese mit Gesetzen und Verfahren zu bekämpfen. Zudem müssten außerdem noch mehr Vorbereitungsarbeit geleistet werden als bei Covid-19 und zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden. Zusammenfassend heißt es, Zitat, wir müssen die Grenzen unserer Reaktionsfähigkeit erweitern. Dieses Spiel kann nur so lange gespielt werden, solange es Menschen gibt, die mitspielen. Bedeutet, nun geht es darum, denen, die Grenzen erweitern wollen, entschieden Grenzen zu setzen. Und das beginnt auch damit, dass wir fadenscheiniger Aufarbeitung, die nichts weiter ist als Heuchelei, eine Absage erteilen. Aufarbeitung darf nicht durch die Pandemie-Agitatoren erfolgen. Sie gehört in unsere Hände.
Sie hörten Sylvie-Sophie Schindlers Text zu den RKI-Files und ihren politischen wie gesellschaftlichen Implikationen. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche uns, dass die Sprengkraft der RKI-Files ihre Wirkung in alle Richtungen entfaltet. Haben Sie einen schönen Tag und Abend. Ciao, Servus.